Wir müssen beachten, dass wir als Christen zwei verschiedene Möglichkeiten haben, unser Leben zu leben. Sozusagen zwei Ansätze, mit denen wir die Ereignisse in unserem Leben deuten und wie wir Gott damit hineinnehmen. Der erste Ansatz ist der sogenannte von unten nach oben Ansatz. Und bei diesem deuten wir all das, was wir in unserem Leben erleben, Empfindungen, schöne Momente, schwierige Momente, deuten sie und projizieren sie auf Gott. Und wenn es uns gut geht, dann ist Gott gut. Wenn es uns schlecht geht, haben wir ein Problem. Dann versuchen wir nämlich irgendwie Gott damit in Verbindung zu bringen. Wir nehmen erst die Ereignisse, das Leid, die Sünde, die Schwierigkeiten, und das kriegen wir nicht zusammen. Ja, irgendwo bekommen wir auf einmal Zweifeln, fangen an, Gott in Frage zu stellen und entfernen uns vielleicht von ihm. Und genau da befinden sich auch Leute heute Morgen hier. Sie meinen, Gott erklären zu können durch die Ereignisse, die sie in ihrem Leben erfahren. Und weil da schwierige, leidvolle Ereignisse sind, bekommen wir ein Problem. Und wir laufen von Gott weg. Manche sind hier unterwegs, weg von Gott, weil sie es nicht zusammenbringen, dass Gott so etwas in ihrem Leben zulässt. Unsicherheit kommt dann in das Leben wird irgendwie kompliziert. Wenn wir es so herum erklären, erst wir, dann die Ereignisse und dann Gott. Der andere Ansatz ist der von oben nach unten. Zuallererst kommt Gott, sein Wesen, das, was er über sich gesagt hat, sein Wort und was darin alles geschrieben steht. Das ist für uns die Grundlage, nach der wir alles andere deuten. Gott ist gut, das hat er gesagt von sich. Die Bibel ist wahr und das, was da drin steht. Und der Mensch ist schlecht. Und wir haben ein Problem. Wir sind Sünder. Und Gott hat das so nicht sich ausgedacht. Aber wir sind die Probleme haben. Und wenn wir jetzt nach Amerika schauen und das unermessliche Leid in Newton, Connecticut, dann können wir es nur so erklären, Gott ist gut, wir Menschen sind schlecht und Gott leidet mit den Menschen dort. Und wir können ihn jetzt nicht anklagen und zuerst das Leid nehmen und dann auf Gott schauen. Gott ist gut und er ist in dieser Welt am Werk, mitten in unserer Sündhaftigkeit. Und er möchte diese Welt erlösen. Er ist der Retter und der Befreier. Und das ist für mich auch gerade die Hoffnung, mitten in all dem Terror und dem Leid, was da gerade in Amerika am Freitag sich ereignet hat. Gott ist gut. Bitte, bitte beachte das. Und das müssen wir beachten, wenn wir das Leben richtig deuten wollen. Wenn da Leid und Schwierigkeiten und Probleme und Sorgen da sind, dann erklären wir Gott nicht, sondern wir nehmen Gott und versuchen dann, all das, was wir in unserem Leben erleben, in eine richtige Ordnung zu bringen. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Natürlich ist auch das in gewisser Weise schwierig, aber es ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Zuerst Gott zu nehmen und dann alles andere zu deuten. Und eine Frau in der Bibel, die ist uns darin ein ganz wunderbares Vorbild. Es ist eine junge Frau, nämlich die Frau Maria, mit der auch die Weihnachtsgeschichte untrennbar verbunden ist. Maria ist für uns eines der leuchtendsten Beispiele von einer Frau, die verstanden hat, wie sie das Leben deuten soll. Sie war voller Glauben und voller Vertrauen. Und dadurch ist sie für uns so ein beeindruckendes Vorbild. 2000 Jahre, nachdem sich diese Ereignisse ereignet haben. Und ich möchte uns diese Frau heute Morgen ein wenig vorstellen. Von ihr lesen wir eigentlich schon 700 Jahre vor der Weihnachtsgeschichte. Dort schon prophezeite der Prophet Jesaja in Kapitel 7, Vers 14 von einer Jungfrau, die schwanger werden wird. Und von einem Sohn, den sie bekommen wird. Und der Immanuel, Gott mit uns, heißen soll. Und dann war da dieses Volk Israel, das wartete auf diese Verheißung und wartete und wartete. Und 400 Jahre hatte Gott jetzt schon nicht gesprochen. Und dann passiert das, was Maria dann durchmachte, als der Engel Gabriel zu ihr kam, zu einer Frau in der Stadt Nazareth. Nazareth, das war damals so ein ziemlich kleines Kaff, vielleicht mit Tausenden von Einwohnern. Und dann kommt dieser Engel zu Maria. Und wir lesen davon, dass Maria verlobt war mit Josef. Und wenn man die jüdische Kultur kennt, dann weiß man, dass die jüdischen jungen Frauen mit ziemlich jungem Alter verlobt wurden. Und wir dürfen davon ausgehen, dass Maria zwischen 13 und 14 Jahre alt war, als sich das ereignete, was wir an Weihnachten immer so hochhalten. Aber das war ein junges Mädchen. Haben wir hier ein 13-jähriges Mädchen da? Die sind alle im BU, okay. Also Maria wäre noch nicht mal im Gottesdienst gewesen. So klein war die, so jung. Sie war verlobt und damals, die Verlobung war der erste Schritt in die Ehe, war eigentlich schon rechtsmäßiger Schritt. Und ein Jahr nach der Verlobung heiratete man dann. Und das war die Hoffnung, die Maria hatte. Sie dachte vielleicht schon an die Hochzeit und träumte von all dem, was dann so vor ihr lag. Und auf einmal passiert das. Da kommt der Engel Gabriel zu Maria und sagt: Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du bist diejenige, die Gottes Sohn zur Welt bringen darf. Du wirst einen Sohn bekommen. Und du sollst ihn Jesus nennen. Und Maria, so treu wie sie war und so rein wie sie auch war, wusste, da ist ein Problem. Ich habe noch mit keinem Mann Sex gehabt. Wie soll ich bitteschön einen Sohn zur Welt bringen? Und dann kommt der große Satz vom Engel: Hey, das, was hier passiert, das wird ein Wunder sein. Und man nennt es die Jungfrauengeburt als eines der großartigen Wunder in unserem christlichen Glauben, ohne dass der christliche Glaube nicht auskommt. Und der Engel sagt zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und die Maria tut das, was gläubige, demütige Frauen tun. Sie ordnet sich ihm unter und sagt dann: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das ist mal ein Wort. Hier eine junge Frau, die nicht anfängt zu diskutieren und zu fragen, was bitte soll das jetzt? Sondern ganz demütig unterordnet sie sich und sagt: Okay, Herr, wenn du es so willst, dass ich die Mutter von Gottes Sohn sein darf, dann will ich das auf mich nehmen. Dann will ich das tun. Und der Engel gibt ihr dann noch ein Zeichen, dass das wahr ist und dass sie diesem vertrauen darf und sagt ihr: Hey, deine Verwandte, die Elisabeth, die lange Zeit keine Kinder kriegen konnte, die bekommt auch ein Kind. Und Maria macht sich dann schnell auf den Weg, weil jetzt weiß sie, sie hat eine Verbündete. Jetzt ist sie nicht allein, jetzt ist da jemand, mit dem ist Gott genauso am Werk, Geschichte zu schreiben. Und dann lesen wir davon, dass sie sich gleich danach mit Eile auf den Weg machte, ihre Verwandte, die Elisabeth, zu besuchen. Wir haben letzte Woche von der Elisabeth in der Predigt gehört und was sie alles durchgemacht hat. Maria machte sich also auf den Weg, 3 bis 4 Tagesreisen weit, ungefähr 150 Kilometer von Nazareth bis in das Gebirge von einer Stadt in Judäa. Wir wissen nicht genau, was das für eine Stadt war. Die Bibel sagt es uns nicht. Und dann treffen diese beiden Frauen sich. Da ist die eine Frau, die trägt auch ein Kind in ihrem Leib, das auch auf wunderbare Weise geboren wurde, aber trotzdem Mann und Frau, die Eltern waren, nämlich der Zacharias und die Elisabeth. Und dann ist da die Maria mit diesem Kind, das wunderbar vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Und die treffen sich und da ist Freude in dem Leib von Elisabeth. Das Kind, nämlich der Johannes der Täufer, der freut sich und jubelt, als er die Mutter des Herrn, nämlich als er die Mutter von Jesus hört und trifft. Und dann lesen wir, dass die Elisabeth die Maria glückselig preist. Und was dann Maria macht, das ist für uns heute das Thema, worum wir uns drehen werden. Nämlich Maria nimmt dann diesen Ansatz und beginnt Gott anzubeten. Mitten in all dem, was sich jetzt hier vor ihr auftut. Ja, wir müssen das auf jeden Fall mal beachten, was das für diese junge 13-jährige Frau bedeutete, schwanger zu sein vom Heiligen Geist. Stellen wir uns das mal vor, die Maria, die ist jetzt weg, hat ihren Josef noch nicht gesehen und hat ihm auch noch nicht erzählt von dieser Geschichte, die ja so ziemlich unglaubwürdig ist. Und sie wird nach 3 Monaten, das lesen wir später, wieder zurückkehren in ihre Heimat. Und nach 3 Monaten, das wissen Frauen, da fängt sich langsam an, was zu wölben und es wird verdächtig. Und dann kann man es nicht mehr verheimlichen. Und die große Frage, die jetzt hier für die Maria offen steht, ist, wie wird der Josef reagieren? Immerhin war der doch der Verlobte. Und derjenige, der darauf vertraut hat, dass seine Frau ihr treu ist. Und die Frage ist, wird Josef ihr diese abgefahrene Geschichte abnehmen? Oder wird er die Verlobung auslöschen und jemand anderen suchen? Die andere Frage, wie geht es mit dem Ansehen von Maria? Wenn die Menschen erfahren, hey, die ist verlobt mit dem Josef und damals war es nicht üblich, dass man in der Verlobungszeit Sex hatte und auf einmal ist die schwanger. Alle würden wahrscheinlich denken, diese Frau hat mit irgendeinem Mann Ehebruch begangen. Und wisst ihr, was man mit Frauen in der damaligen Zeit tat, bei denen man so etwas verdächtigte? Die schleppte man in die Mitte der Stadt. Und dann zog man sie aus und bespuckte sie und schlug sie und beschimpfte sie. Und so eine Frau war der Abschaum der Gesellschaft. Absolut ausgestoßen. Was würden zum Beispiel die Eltern von Maria sagen, die wahrscheinlich die Hochzeit arrangiert hatten und die gedacht haben, hey, jetzt ist unsere Tochter in sicheren Händen. Und dann so etwas. Schwanger vom Heiligen Geist. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wenn heute jemand mit so einer Geschichte käme, wir würden die doch auslachen, diese junge Frau, die uns so ein Märchen erzählen würde. Und hier ist Maria, die unter dieser Last zu tragen hat. Oder denken wir zuletzt an die Sorge der Schwangerschaft. Es gibt hier viele Mütter unter uns und die Mütter wissen, wie viele Sorgen damit verbunden sind, wenn man schwanger wird. Was das alles mit sich bringt. Und heutzutage sind wir ja noch in einer ganz anderen Situation. Wir haben ja alle medizinische Versorgung, die wir uns nur vorstellen können. Ultraschallbild alle paar Wochen und wir wissen genau, wie das Kind sich entwickelt. Aber damals war das anders. Damals starben Mütter bei der Geburt und damals starben auch viele Kinder bei der Geburt. Und diese Last trägt Maria jetzt. Und vielleicht dann als letztes die Sorge, dass sie von Gott die Aufgabe bekommt, Gottes Sohn zur Welt zu bringen. Liebe Frauen, ist das nicht eine hohe Aufgabe, vor der man erstmal vielleicht zurückschaut und denkt, wie bitte soll ich das hinbekommen? Und so sehen wir vor Maria einen ganzen Berg von Sorgen und Unsicherheiten. Und einer Zukunft, die so ziemlich ungewiss vor ihr liegt. Und Maria hätte wohl allen Grund gehabt, sich zu sorgen. Und genauso wie du, mit dem, was in deinem Leben sich ereignet, weil du krank bist, weil deine Familie schwierig ist, weil deine finanzielle Situation schwierig ist, weil vielleicht die Schwangerschaft schwierig ist, die du gerade in dir trägst, was auch immer es in deinem Leben an Sorgen gibt, das hat Maria auch gehabt und vielleicht noch viel mehr. Aber wir müssen dann beachten, was sie tut. Und sie tut Folgendes, sie betet Gott an. Und das ist mein Punkt heute Morgen. Ersetze Sorgen durch Anbetung. Das ist das, was hier wir von Maria lernen können. Ersetze Sorgen durch Anbetung. Wir lesen mal zusammen diesen Text, dieses sogenannte Magnifikat. Maria spricht dort und wir wissen nicht genau, ob sie dieses Lied spontan gebetet hat, als sie die Elisabeth traf, oder ob sie sich hingesetzt hat und sich mal überlegt hat, wie sie jetzt Gott Danke sagen kann. Wir lesen es einfach mal als das Lied von Maria und dort lesen wir: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Das ist hier so das Gebet oder das Lied einer 13-jährigen jüdischen jungen Frau, die weiß, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen darf. Die weiß, dass Gott jetzt Geschichte schreibt. Endlich macht er weiter. Nach Jahrhunderten und Jahrtausenden, wo das Volk gewartet hatte auf den Retter. Und jetzt weiß Maria, er macht weiter. Es ist beeindruckend, was sie hier alles mit hineinpackt in dieses Lied. Wir können dort in diesem Lied 17 verschiedene Eigenschaften lesen, mit denen sie Gott beschreibt. Und was besonders ist, dass dieses Lied sich basiert auf verschiedenen Texten, die wir im Alten Testament wiederfinden. Sozusagen wörtliche oder ähnliche Zitate aus dem 1. Samuel und 2. Samuel, aus 5. Mose und Hiob und Psalmen und Jesaja und Hesekiel und Micha und Habakuk und Zephania. Überall entdecken wir verwandte und ähnliche Texte, wie Maria sie hier für uns reingepackt hat. Und eines der Lieder, das diesem Lied ganz verwandt ist, ist das Lied von der Hanna aus dem 1. Buch Samuel. Diese Frau wurde auch aus einer Kinderlosigkeit, durfte sie dann das Wunder eines Kindes erleben und lobte dann Gott auf ganz ähnliche Weise. Und was wir hier dann beachten müssen, wenn wir wissen, dass Maria hier ganz viele alttestamentliche Anklänge hineinpackt in das Lied, ist: Eigentlich war Maria, sie konnte nicht lesen. Und auch sie hatte gar keine Bibel zu Hause, aus der sie lesen konnte. Aber was die jüdischen Mädchen und diese Frau hier auszeichnete, war, dass sie Gottes Wort kannte, weil sie es gehört hatte in der Synagoge, als es vorgelesen war. Und sie war so verbunden mit dem Wort Gottes und hatte es so hineingenommen in ihr Herz, dass sie überall aus dem Alten Testament Dinge herausnehmen konnte, um ein Lied zu schaffen. Und ich frage mich, ob wir überhaupt dazu fähig wären. Ich meine, wir haben heute alle so das Vorrecht, eine Bibel zu Hause zu haben. Manche haben sogar mehrere. Aber ich bezweifle, ob wir in irgendeiner Weise so aus dem Kopf heraus Schrifttexte hinausnehmen könnten, um daraus ein Lied zu formen. Maria kannte Gottes Wort, auch wenn sie es nicht lesen konnte, und hatte so in ihr Herz verinnerlicht. Und ich wünschte, dass wir auch solche Menschen werden, die Gottes Wort kennen und die es in sich tragen. Und wenn es Grund gibt, Gott zu loben, dann sprudeln wir einfach über, weil wir Gottes Wort kennen. Nimm es dir doch zum Vorbild, hier diese Maria, die Gottes Wort kannte, obwohl sie es nicht lesen konnte, die aber so sehr zugehört hatte und die so sehr auswendig gelernt hatte, dass sie fähig war, aus all den Texten des Alten Testamentes, die sie kannte, ihr eigenes Lied zu formen. Ich wünschte mir, dass wir mehr Lobliederschreiber werden und dass es auch hier manchmal in unserem Gottesdienst Lobpreisleiter gibt, die selber Loblieder schreiben, weil sie von ihrem Herzen her überfließen. Das ist, denke ich, hier, was wir zuerst von Maria lernen können. Aber machen wir uns mal ein paar Gedanken über diesen Text und schauen, was hier für bedeutende Dinge drin sind. Es ist also hier das Thema von Anbetung. Dazu ruft Gott uns auf. Er hat uns sozusagen dazu geschaffen, dass wir Anbeter sein sollen. Aber durch den Sündenfall ist da so ziemlich etwas in Unordnung geraten. Und das, was Gott wollte, nämlich, dass wir ihn anbeten, ist nicht mehr so. Stattdessen beten wir das Geschaffene an. All diese Dinge in unserem Leben, sozusagen Götzendienst, betreiben wir. Dabei dürfen wir und sollen wir Gott anbeten. Und Maria tut das hier und richtet all ihre Aufmerksamkeit hin auf Gott und sagt dann, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt. Das ist das Zentrum von Anbetung. Nicht irgendwelche Lippenbekenntnisse oder Lieder, die über unsere Lippen kommen, sondern wahre Anbetung kommt von der Seele, aus dem tiefsten Inneren, wie sie es hier sagt, mein Geist. Das ist es, was Gott will. Jesus sagt, hey, eure Lippenbekenntnisse und eure Lieder, die ihr singt, die interessieren mich nicht, weil Gott kann in unser Herz sehen. Auch wenn wir hier singen und freut euch, dann ist das ein Aufruf, von Herzen uns zu freuen und nicht nur von den Lippen her das zu bekennen. Was Maria dann hier sagt, ist, meine Seele erhebt den Herrn. Mitten in all den Fragen und all den Sorgen, die Maria sich machen könnte, wie soll das alles werden, wendet sie ihren Blick auf Gott und sagt, okay, Gott, du bist der Herr und du hast alles unter Kontrolle und dir vertraue ich. Darf ich dir das empfehlen, diese Haltung einzunehmen in all den Sorgen, die du in deinem Leben hast und all den Fragen, die da sind? Es gibt einen, der steht da drüber und dem sind die Dinge nicht unbekannt. Der kennt all das, was dich beschäftigt und der ist der Herr. Und bring ihm diese Sachen. Genau das macht Maria ja hier. Gott, du bist Herr und dich bete ich an. Ich habe dich im Blick, nicht meine Probleme. Und dann hat sie weiter hier, was sie über Gott sagt, ist dann, mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Ist das nicht wunderbar? Diese Frau begreift jetzt schon, dass Gott Retter ist und dass das, was in ihrem Mutterleib gerade heranwächst, für sie Rettung bedeuten wird. Darauf hatte das Volk immer gewartet, dass Gott endlich mal handelt und einen sendet, der Rettung bedeutet. Und jetzt ist sie es, die diesen Retter auf die Welt bringen darf. Und dieser Retter, der in ihrem Bauch heranwächst, wird eines Tages, 33 Jahre später, an einem Kreuz für die Schuld von Maria sterben. Und es gibt Menschen, die glauben, Maria war sündlos. Aber hier spricht sie davon, dass sie einen Retter braucht. Maria war nicht sündlos. Sie war so wie wir, alle anderen. Maria ist auch niemals einfach nur Jungfrau geblieben, sondern sie hat andere Kinder bekommen. Maria erkennt hier, dass Gott ihr Retter ist. Und weißt du was? Nicht nur Maria braucht einen Retter, sondern du brauchst genauso einen Retter an diesem Weihnachtsfest, wenn du ihn noch nicht erlebt hast. Und wenn du vielleicht zum ersten Mal hier bist oder dich interessierst für den christlichen Glauben, dann ist das das Wichtigste, was du beachten solltest. Du brauchst einen Retter. Und dieser Retter ist damals in Maria herangewachsen und Mensch geworden in Jesus und für deine Schuld gestorben. Und du darfst ihn anerkennen, heute Morgen, und das erleben, was Maria hier erlebt, nämlich Anbetung inmitten von all den Problemen. Und was macht sie dann weiter? Sie erkennt an, dass Gott die Niedrigkeit seiner Magd gesehen hat. Er hat hingeblickt. Und das ist bezeichnend für unseren Gott. Er ist allwissend. Und er sieht jeden der 7 Milliarden Menschen hier auf der Erde. Und er hat damals diese unscheinbare jüdische Frau in einem Kaff in Nazareth gesehen. Und hat sich sie ausgeschaut und hat gesagt, ich möchte mit dieser Frau etwas machen, nämlich Geschichte schreiben. Und das ist das, was Maria hier anerkennt und was sie als etwas Besonderes sieht. Aber da bleibt es nicht stehen, sondern diese Allwissenheit Gottes, die Maria hier preist, die bezieht sich auch auf unser Leben. Und vielleicht sind wir auch Menschen, die sich unbedeutend vorkommen. Vielleicht, weil wir jung sind oder vielleicht, weil wir schon alt sind und niemand sieht uns mehr, niemand beachtet uns mehr oder vielleicht sind wir auch krank oder so. Dann dürfen wir das wissen. Unser Gott schaut auf die Niedrigkeit unserer Situation. Und er sieht uns. Und er schätzt uns wert. Und er möchte mit uns weitermachen. Nimm das bitte zu Herzen, dass unser Gott allwissend ist und dass er dich und deine Situation sieht. Und dann sagt Maria hier, denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen, alle Geschlechter. Maria sagt hier nicht, denn nun werden mich anbeten alle Geschlechter, alle Menschen, so wie es in manche gläubige Menschen tun, dass sie an Maria eine besondere, herausgehobene Stellung verleihen. Aber das will Maria gar nicht. Das sagt sie hier nicht. Und Anbetung von Maria finden wir nicht in der Bibel, sondern ist gegen die Bibel. Maria sagt, nicht ich bin das Besondere, sondern das, was an mir geschehen ist, ist besonders. Und dafür können wir sie auch beachten, dass Gott in ihr Mensch wird. Das ist besonders. Und dadurch hat Maria auch ein besonderes Glück erlangt. Und als ich meine Frau mal fragte, Rahel, möchtest du gern Maria sein? Da sagte sie, ja. Welche Frau möchte nicht gerne Gottes Sohn zur Welt bringen, abgesehen von den Problemen, die das da mit sich bringt, ja? Aber das ist doch etwas Besonderes. Und in der Weise ist Maria glücklich zu preisen. Aber auf keine andere Weise als die. Sie war keine besondere Person, die besondere Achtung darüber hinaus erfahren darf. Und dann im Vers 49 wendet Maria wieder den Blick auf das, was Gott getan hat. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Gott ist mächtig. Es ist auch wieder eine Eigenschaft, die uns begeistern sollte. Und natürlich ist das, was hier an Maria geschehen ist, schon nochmal ziemlich mächtig. Aber ich wünsche, dass wir auch als die einfachen Christen im 21. Jahrhundert mit dem, was wir mit Gott erleben, auch anerkennen, dass Gott an uns Großes tut. Und wir schauen manchmal auf die Schwierigkeiten und auf das Schlechte. Aber dass der große Gott Mächtiges an uns getan hat, in all den Schwierigkeiten, das wollen wir doch beachten und das anerkennen und vielleicht auch mal uns innehalten und auch das auf das letzte Jahr zurückschauen und erkennen, was Gott Großes tut. Ich meine, in meinem Leben haben sich in diesem Jahr schlimme Dinge ereignet. Ich habe eine Krankheit bekommen, die nicht so leicht damit ist, damit umzugehen. Und natürlich könnte ich jetzt daran leiden, aber ich kann auch meinen Blick hinwenden auf das Große, was Gott in meinem Leben getan hat. All die Segnungen, die ich empfangen habe, einen Sohn, der gesund ist, eine wundervolle Frau und eine Gemeinde, die hinter uns steht und Freunde, die da sind und welch ein Berg von Segnungen. Und da müssen wir unseren Blick hinwenden und nicht auf das kleine Schwierige, was da sonst noch ist. Großes hat der Mächtige an mir getan. Und ich lade dich ein, setz dich doch mal hin und überleg, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Und hör auf zu klagen und zu meckern, sondern sieh, dass Gott in deinem Leben am Werk ist. Maria sagt dann hier, und heilig ist sein Name. Das ist unser Gott. Er ist heilig und das zeichnet ihn gerade aus. Und das waren so hier die ersten Verse, die Maria hier beschreibt und in denen sie klar macht, dass Gott an ihr gehandelt hat. Aber Maria bleibt nicht stehen bei diesem Gott, du hast Großes an mir getan, sondern sie wendet den Blick dann hin und sieht, dass Gott nicht nur zu ihr gut ist, sondern zu allen anderen Menschen. Und dann kommen noch einige andere Aufzählungen. Wir werden die nicht alle jetzt durchmachen, aber vielleicht Vers 50. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Und genau da sind wir also mit hineingenommen. Und das Lukas-Evangelium, besonders der Anfang vom Lukas-Evangelium, möchte einem gewissen Theophilus erklären, was es mit dem Glauben auf sich hat. Und das Wesen des christlichen Glaubens ist es, Gott zu fürchten. Und das macht hier auch der Lukas besonders deutlich in seinen ersten Kapiteln. Darum geht es. Und wenn wir Gott fürchten, das heißt, wir anerkennen ihn und bejahen, dass er Gott ist und dass er die Kontrolle hat und dass ihm alle Anbetung gebührt. Wenn wir das tun, dann dürfen wir Barmherzigkeit über Barmherzigkeit von ihm empfangen. Das ist es, was Maria hier sagt. Gott ist gut zu allen, die ihn anerkennen. Und das wünsche ich mir für dich, dass du das von Herzen kannst. Weil wenn du das nicht kannst, wirst du seine Güte und Barmherzigkeit nicht in der vollen Weise erleben. Und dann geht Maria hin und findet Worte, die in meinen Augen doch ziemlich hochtrabend sind für eine junge jüdische Frau. Und sie sagt dann, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Und er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Und interessant ist die Perspektive oder die Zeitform, die Maria hier dann wählt. Sie spricht hier von Dingen, die schon stattgefunden haben, also abgeschlossen sind. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass sie zurückblickt, sondern wir deuten es besser so, dass sie hier spricht von einem prophetischen Wort, das eines Tages eintreffen wird und das so sicher eintreffen wird, dass es schon so ist, als wenn es geschehen wäre. Ja, das ist das, was Maria hier dann so sagt. Nicht alles ist schon eingetroffen, aber es wird eines Tages eintreffen. Und das sollten wir beherzigen. Mitten in den Schwierigkeiten. Gott hat Macht geübt. Er hat gehandelt. Und hier sieht Maria etwas, was eines Tages vollständig werden wird, dass Gott eingreift und diese Welt aufräumen wird. Und dass er alle bösen Herrscher und alles Böse überhaupt auslöschen wird. Gott kommt mit seinem mächtigen Arm. Und das ist hier ein Bild, mit dem die Bibel immer wieder beschreibt, dass Gott handelt. Und er tut das. Und dann gebraucht hier Maria immer drei Paare, Gegensatzpaare. Da sind die Mächtigen und die Niedrigen und die Hungrigen und die Armen und die Reichen und die Hochmütigen. Und das ist es, was Maria hier sieht. Dass Gott sich nicht zu den Mächtigen und Hochmütigen und Reichen wendet, sondern dieser Gott, an den wir glauben, er kümmert sich um die Niedrigen. Und vielleicht fühlst du dich wertlos und unbeachtet. Und vielleicht schaust du auf die Reichen und Mächtigen und bist voller Respekt. Aber Gott möchte, dass du erkennst, er sieht dich und er hat ein viel größeres Herz für die Armen und Verachteten als für die Reichen und Beachteten. Das ist es, was unseren Gott auszeichnet. Er kümmert sich um die Armen und er wird auch eines Tages alle Mächtigen vom Thron hinabstoßen. Wir haben vielleicht manchmal eine Krise, wenn wir in die Welt schauen und sehen, was für Herrscher am Werk sind. Aber wir dürfen von ganzem Herzen daran glauben, dass Gott eines Tages alle Mächtigen absetzen wird von ihren Thronen. Und er hat es schon immer wieder getan. Und keiner der Mächtigen, die je über diese Erde gewandelt sind, hat jemals seinen Thron behalten. Sondern der Einzige, der seinen Thron für immer behalten wird, ist Jesus. Und ihn beten wir an. Und diesen Gott ehren wir. Und wir haben allen Grund, uns darüber zu freuen. Was hier deutlich wird an diesen Versen über das, was Gott eines Tages tun wird, ist, dass Gott sich kümmert. Und dass er ein persönlicher Gott ist. Und dass er die Armen sieht. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden und freue mich, dass wir das auch schon sind, dass wir dienstags uns um die Armen kümmern und Essen besorgen, um sie zu versorgen. Gott ist ein Gott, der sich um die Armen kümmert und wir, seine Kinder, dürfen das und sollen uns gerade dadurch auszeichnen, dass uns die Armen nicht egal sind. Gott tut, was er sagt. Das ist hier das Bezeichnende an der Geschichte. Und er hat einiges gesagt. Und das darfst du für dich auch in Anspruch nehmen, dass Gott wahr macht, was er sagt. Und wir beenden jetzt den Text mit dem Vers 54. Dort kommt dann nochmal die Perspektive. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen. Also Gott hatte dem Abraham versprochen, Abraham, in dir werde ich eines Tages die ganze Welt segnen. Maria sieht jetzt sich und das Volk Israel und sieht, dass das wahr geworden ist. Aber dann, und das ist das Schöne, sieht sie weiter und erkennt, dass die Barmherzigkeit nicht nur dem Volk Israel gehört, sondern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und genau zu denen gehören wir heute Morgen. Das soll uns begeistern. Gott hat sich nicht nur Israel seines Knechtes angenommen, sondern Gott hat sich der FWG Rheinbach und den Gläubigen dort angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken. Leute, Gott ist am Werk und er sieht uns. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennst, dann kannst du ihn an diesem Weihnachtsfest kennenlernen. Dazu lade ich dich von ganzem Herzen ein. Maria, lesen wir hier dann in 56, und sie blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Und vor ihr lagen ganz viele offene Fragen und ein Berg von Sorgen, der ihr vor sich auftat. Aber was sie hatte, war einen festen Glauben, dass der Gott, der sie hier so behandelt, da ist und dass er mit ihr geht in die herausfordernde Zeit, die vor ihr lag, bis ihr Sohn dann eines Tages, wie sie es dann mitbekommen hat, starb an einem Kreuz. Danke, dass unser Gott so herrlich handelt. Lass mich noch beten. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Lieber Vater, du weißt, wie es steht um unsere Anbetung. Und du weißt, wie sehr wir uns Sorgen machen und wie sehr die Schwierigkeiten in unserem Leben uns gefangen nehmen. Und du siehst heute Morgen Menschen mit Sorgen über Sorgen und mit Leid und mit Schwierigkeiten, dich da irgendwie mit einzubeziehen. Und ich bete, dass du uns lehrst, Sorgen zu ersetzen durch Anbetung. Ich bete, dass wir dich kennenlernen als einen Gott, so wie Maria ihn kannte, der mächtig ist und der uns sieht und der uns rettet und der da ist. Bitte hilf, dass wir von dieser jungen Frau Glauben und Vertrauen lernen und dass wir Menschen werden, die dich in unserem Leben erleben, weil wir zuallererst dich und dann alles andere erklären. Bitte hilf du uns dabei. Amen.